Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Mein Name ist Fatma Aydemir. Herzlich willkommen zum Taz-Studio am Samstagmorgen. Das ist schon der dritte Tag in Folge, wo wir Autorinnen hier begrüßen dürfen, um über die Neuerscheinungen zu sprechen. Ich habe die besondere Ehre, heute mit einer Autorin zu sprechen, die ich persönlich sehr schätze. Ich habe letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal Kenntnis von ihr genommen. Das war in Klagenfurt beim Bachmann-Preis. Da hat sie einen Ausschnitt aus ihrem nun erschienenen Roman Aberland gelesen. Das war eine sehr wütende Performance und eine sehr unterhaltsame Performance und so überzeugend, dass sie dann auch den Publikumspreis gewonnen hat. Eigentlich möchte ich so schnell wie möglich das Wort an Sie übergeben, weil sie sehr viele kluge Dinge zu sagen hat. Gertraud Klemm, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, danke.
Ich steige direkt mal bei Aberland ein. Das ist ein Roman, der sich um die Leben zweier Protagonistinnen dreht. Und zwar ist das einmal Franziska und einmal Elisabeth. Das sind Mutter und Tochter, die grundverschiedene Frauen sind, zwei verschiedene Generationen, die aber, obwohl sie charakterlich so unterschiedlich sind, ein Problem gemein haben. Und zwar ist das so ein bisschen dieses, dass sie in der traditionellen Frauenrolle hängen geblieben sind. Sie gehen aber unterschiedlich damit um und sprachlich ist das alles sehr einnehmend. Ich würde zuallererst gerne mal fragen, weil eben auch die Performance in Klagenfurt so wütend war. Frau Klemm, wie schreiben Sie sich denn so in Rage? Haben Sie Ihre Mittel, um sich gefühlsmäßig in Ihre Protagonistin einzufühlen oder ist das alles nur Konstruktion? Wie machen Sie das?
Na, das hat schon sehr viel mit Emotionen zu tun. Was ich mache, ich schreibe völlig tabulos, schon zu einem bestimmten Thema, aber es ist dann eine Art des Sich-Hineintheaterns. Ja? Das ist eine totale Hineinsteigerung, die oft nirgendwo hinführt und manchmal führt sie aber auch zu guten Texten. Es hat aber auf jeden Fall was mit Wut zu tun und mit Konzentration auf Wut und ich habe das auch teilweise so geschrieben, dass ich mir vorgestellt habe, ich hätte gerade mit meinem Partner gestritten. Und das hat dann dieses Grundgefühl ausgelöst, was ich gebraucht habe, um so wirklich wütend zu werden. Und wenn man wirklich wütend wird, kommen meiner Meinung nach diese ganz starken wütenden Metaphern natürlich auch und dieses Schonungslose.
Ja, weil der Roman steigt schon ein mit einem mit dem Muttertag, der nicht ideal verläuft. Es geht um Franziska, die jüngere Protagonistin, die auch schon Mutter ist und es findet so eine kleine Katastrophe statt in der Innenwelt Franziskas, aber auch außerhalb. Was interessant ist, ist, dass der Mutter was geschenkt wird. Ihr wird Zeit geschenkt, ihr wird ein Essen geschenkt, sie muss die Hausarbeit nicht machen an dem Tag als Geschenk. Aber im Gegenzug wird am Abend dann von ihrem, also verlangt ihr Partner dann von ihr eine Revanche sozusagen und das ist Sex. Wie ist das? Ist das die Grundlage einer funktionierenden Beziehung? Was würden Sie sagen, diese ausgewogene Ökonomie, dass man etwas gibt und etwas nimmt?
Es gibt einen österreichischen Kabarettisten, der heißt Bernhard Ludwig, der in einem sogenannten Seminarkabarett wirklich so schult, dass man mehr oder weniger sechs Dienstleistungen gegen Haushaltsdienstleistungen tauschen soll und umgekehrt einfach Zeit und Wein und Kerzen gegen Sex und so. Ja? Also einfach, der davon ausgeht, dass diese Bedürfnisse so unterschiedlich sind. Ich glaube grundsätzlich, dass jede Beziehung ein Deal ist und dass wenn das von beiden Seiten freiwillig ist, ist es natürlich völlig in Ordnung und das gehört zum Zwischenmenschlichen dazu. Ich glaube, es wird dann wirklich blöd, wenn es so eingefordert werden muss, so wie es in dem Fall ist. Ja. Also mir ist das eigentlich dann ganz gut vorgekommen, am Ende natürlich sehr provokant, das ist mir klar, aber dass dann einfach diese sexuelle Dienstleistung verlangt wird im Gegenzug zu diesem Muttertagsgeschenken und zu diesem, ich räume den Geschirrspüler ausnahmsweise mal aus und ein und ich mache das Frühstück und heute ist doch Muttertag. Und in dem Zusammenhang ist das halt ist es eigentlich obszön, würde ich sagen.
Und um auf die Grundfrage eigentlich des Romans schon zu sprechen zu kommen, weil es jetzt gerade auch um die Ökonomie der Beziehung ging. Wieso ist das so, dass zwei Figuren, die glaube ich, so etwa 30 Jahre trennen, in dieselbe traditionelle Rolle hineinschlittern. Ich meine, Franziska, das ist die jüngere Protagonistin, sie ist gut ausgebildet, sie wirkt sehr selbstbewusst, sie weiß, was sie möchte, wirkt eigentlich von ihrer Gedankenwelt her sehr bewusst und sehr emanzipiert, aber wieso ist das so, dass sie in dieselbe Rolle hineingerät, wie ihre Mutter schon hineingeraten war, nämlich zu Hause den Haushalt macht, die Kindererziehung eigentlich komplett selber übernimmt? Wie kommt das?
Die Elisabeth, die Ältere, ich habe das absichtlich in zwei Generationen angelegt, um dieses Hineinschlittern auf unterschiedliche, also in unterschiedlichen Generationen zu schildern. Die Elisabeth ist 58, die hat nie eine ordentliche Ausbildung gemacht, die hat sich nie wirklich emanzipiert, die hat es auch nicht vorgelebt bekommen, dass es so etwas wie eine Doppelbeschäftigung geben kann oder eine Berufstätigkeit, und geht jetzt diesen ganz normalen, traditionellen Weg, ohne das zu hinterfragen. Die Franziska ist 35 und hat aber schon, auf was die Bildung betrifft und was das Rechtliche betrifft, eigentlich die gleichen Chancen gehabt. Ja. Was da passiert, ist, dass die natürlich auch durch dieses Schwangersein und durch das Gebären und durch diese Stillphase einfach sehr eng an das Kind gebunden ist und dann bequem wird. Also was ich zeigen wollte, ist, dass natürlich auch eine Eigenverantwortung damit verbunden ist, die aber teilweise einen hohen Preis haben kann. Ja. Es ist einfach so, dass zumindest in Österreich ist es so, also in Deutschland ist es teilweise auch so, dass der Kapitalismus natürlich und es ist dieser Stress am Arbeitsmarkt und dieses ganze Konsumsystem uns eigentlich in die Richtung drängen, dass es einen gibt, der verdient, und einen, der den Rest macht. Das ist wirtschaftlich nicht unvernünftig, das ist im Fall, falls die Kinder krank werden, das ist ja dauernd irgendetwas, wenn man Kinder bekommt, ja, hat sich dieses System einfach bewährt. Ja, und das ist das, was ich in dem Roman auch zeige, ja, dass diese Franziska eigentlich von ihrer Kapazität eigentlich und von ihrer Bildung eine fantastische Wissenschaftlerin wäre, dass sie dann aber zu ungleichen Teilen, ja, also Selbstschuld und Fremdverschuldung, einfach da hineinrutscht, weil der Druck von außen auch so groß ist. Und außerdem, weil sie gesehen hat bei ihrer Mutter, wie sich die abstrudelt zwischen, also weil sie das eben nicht gesehen hat, ja, sondern sie hat nicht gesehen, dass sich die Mutter abstrudelt. Ja. Sie hat gesehen, dass die Mutter einfach zu Hause ist. Also sie hat es auch nicht gelernt.
Aber wäre das nicht eigentlich, wenn man das bei der eigenen Mutter gesehen hat, wie fatal sich das entwickeln kann, wäre das nicht ein Grund dazu, sich selbst für eine ganz andere Richtung zu entscheiden als Frau und zu sagen, okay, ich werde mich jetzt erstmal auf meine Karriere fokussieren und Kinder machen vielleicht gar nicht?
Ja, das ist halt das Gemeine, ne? Also dass das Kinderkriegen nicht auf ewig möglich ist. Und das kommt als sehr, sehr dominanter Gedanke einer Selbstverwirklichung, die unaufschiebbar ist, daher dieser Kinderwunsch. Und der hat einfach seinen Preis. Das weiß man schon in dem Moment, wo man eine Ausbildung beginnt. Dann weiß man schon, dass man das vielleicht einmal kombinieren muss. Ja? Dass man vielleicht einmal beides unter den Hut bekommen muss. Aber der Hut ist nicht größer geworden im Rahmen der Generationen. Der ist immer gleich groß geblieben. Ja? Wie man Kinder und Arbeit unter den Hut kriegen kann. Das wird immer so lapidar und flapsig formuliert. Aber ich finde das grundsätzlich, allein schon dieses Bild, dass das in einen Hut hineinpassen muss. Ja, da bräuchte es zwei Hüte oder drei Hüte oder ein Zelt, um das alles hineinzukriegen. Und was ich halt sehe, ist, dass die Frauen das alles aufgeholt haben und dass die Gesellschaft das ja an der Oberfläche total unterstützt, dass aber immer noch auf der anderen Seite dieses Mutterbild nachwirkt, das dich diskreditiert und auch von deiner Weiblichkeit, die deine Weiblichkeit abspricht, wenn du dann nicht zu Hause bei den Kindern bleibst, auf der einen Seite, ja, und wenn du dann zum Beispiel halt den Ehemann in die Pflicht nehmen müsstest, was ja das geht dann einfach nicht, wenn man nicht alles machen kann oder will, dann muss jemand anderer das machen, und das wäre halt dann das Naheliegendste, den anderen Part in die Pflicht zu nehmen.
Sie sehen schon, der Stoff des Romans Aberland bietet so viel Potenzial für eine größere Diskussion. Es geht um das politische System, es geht um wirtschaftliche Fragen, es geht eben um natürlich Genderrollen. Ich habe eben schon mit Frau Klemm gesprochen und es hieß, dass viele Hörer bei so einer Art von Diskussion, die später dazu kommen, immer meinen, es ging um ein Sachbuch, weil die Diskussion immer so vom Literarischen abkommt, weil einfach so viel anderes drin steckt. Deswegen würde ich Frau Klemm mal bitten, vielleicht ein Stück aus dem Roman vorzulesen, damit sich die Anwesenden auch mal ein Bild davon machen können, wie das so klingt.
Das mache ich sehr gerne. Ich lese einen Teil, das ist natürlich schwierig mit Handmikro. Ich lese einen Teil von Franziska, also ein Kapitel, das beginnt mit einer Kindergarteneinladung von einem Kindergartenfest, und Franziska bereitet sich auf dieses Fest vor. Manuel, der Sohn, ist 3 Jahre alt. Manuel will schon im Kindergarten bleiben, aber Mama soll am großen Holzrad drehen, eine Kugel in die Kugelbahn werfen, einmal spülen am drolligen Kinderklo. Sie streicht Manuel über das Haar. Ich muss jetzt wirklich gehen, sagt sie. Die Welt der Kinder hat eigene entzückende kleine Klomuscheln, liebevolle und weniger liebevolle Kindergärtnerinnen und unendlich viel Zeit für alles, ein einziges Jetzt. Es ist schwierig, Manuel zu erklären, dass Mama arbeiten gehen müsste. Warum? Weil Mama die Doktorarbeit fertig schreiben müsste. Das ist Mamas Arbeit. Sie sitzt auf dem kleinen Bänkchen. Andere Mütter und Väter liefern ihre Kinder ab. Es dauert nicht mal eine Minute, dann sind sie wieder raus aus der Tür. Seit 3 Monaten geht das jetzt so. Seit 3 Monaten sieht sie andere Kinder sich mühelos von den Müttern und Vätern lösen, zumindest diejenigen. Was ist schiefgelaufen in ihrer beiden Bindungsentwicklung? Sicher ihre Schuld. Diese Distanz, die sich von den ersten Schwangerschaftsmonaten an gewünscht hatte, und wie gerne sie einen Strang von Manuels Nabelschnur und ein bisschen Muttermilchproduktion an Tom abgegeben hätte. Eine Mutterbrust für den Tag und eine Vaterbrust für die Nacht oder für jene Zeiten, in denen die Brustentzündung mit ihren Topfenwickeln schwer auf ihr gelastet hatte oder die plötzlich übermächtige Lust, sich mit scharfem Gulasch und Bier den Bauch vollzuschlagen. Es ist doch nur bis Mittag, sagt sie. Dann komme ich zur Abschlussfeier und du singst das Regenbogenlied vor, das wir geübt haben. Und dann essen wir die Smarties-Muffins, die die Mama jetzt backen wird. Ich will mitbacken, mault Manuel. Aber es ist ein halbherziges Aufbegehren. Und Franziska sagt, du willst doch nie mitbacken. Manuel nestelt mit vorgeschobener Unterlippe an der Schnalle seines kleinen Krokodilrucksacks herum, während er sich immer neue Fragen ausdenkt, um Franziska noch ein bisschen länger hier zu behalten. Sie lügt jetzt und behauptet, dass Mama Geld verdienen wird, denkt sie, und dass es streng genommen keine Lüge ist, sondern eine Verständnishilfe. Warum nehmen wir nicht Papas Geld? Schon das Kindergartenkind hat ein Gespür für die Heilsversprechen der konservativen Familienpolitik. Das reicht nicht für unser Haus und für unser Auto und für das ganze Spielzeug und auch nicht für die neuen Ski, sagt sie. Du willst doch Skifahren lernen, oder? Ab wann merken wir, dass Franziska noch gar kein Geld verdient? Ab wann bekommt ein Kind mit, dass Frauen und Männer nicht gleichwertige Arbeit leisten, wenn es doch so offensichtlich ist wie in ihrem Fall? Ein bisschen kündigt es sich schon an, das kindliche Geschlechterbild, als sie ihn einmal gebeten hat, seinen Teller zum Küchenblock zu tragen und in den Geschirrspüler zu stellen. Und er sagte, Geschirrspüler einräumen, das machen doch nur die Frauen. Sie war empört, hochgefahren aus ihrer Bückhaltung und hat ihn gefragt, wer hat so etwas behauptet? Und Manuel hat sie verschreckt angeschaut, und da begriff Franziska, dass das Kind nie etwas anderes zu sehen bekam. Sowohl zu Hause als auch im Kindergarten als auch bei den Großeltern. Überall bückten sich Frauen aller Altersklassen zu den Geschirrspülern hinunter. Und nirgendwo sah Manuel Männer diese Arbeit machen. Und so etwas gräbt sich natürlich ein in so ein Bubengehirn.
Dankeschön. Wie jetzt an der Stelle auch schon so ein bisschen, wie man schon merkt, also außer dem kleinen Jungen, bleiben die Männer eher am Rande der Erzählung. Sie sind eher wie Statisten, von denen immer wieder die Rede ist. Elisabeth, die andere Protagonistin, also ist, in diesem Teil ging es gerade um Franziska. Franziskas Mann ist irgendwie meistens nur da, wenn von ihm die Rede ist, aber Elisabeths Mann ist Kurt. Der ist ein bisschen präsenter, aber dennoch hat man das Gefühl, sie sind, wie gesagt, eben nur Statisten. Haben sie sich bewusst dafür entschieden, männliche Figuren außen vor zu lassen, damit sie sich besser auf die Frau konzentrieren können?
Nein. Das war ganz lapidar ein Problem. Auf der einen Seite ein Zeitproblem. Ich wollte das Buch doch doch relativ schnell zu Ende bringen. Und vor allem der Elias, der Bruder von Franziska, hat eigentlich noch ein großes Potenzial, meiner Meinung nach. Und ich hätte auch sehr gerne mir die Zeit genommen, über den Kurt und über diese ganzen, über den Tom mehr zu schreiben, wobei der Tom wirklich ein großer Langweiler ist. Ja. Und mit großen Langweilern verbringt man seine Zeit nicht gerne, auch nicht als Schriftstellerin. Ja. Und das ist natürlich eine Frage, ja, wie viel Raum gebe ich diesen Männern, wenn ich einen Roman über eine Frauenthematik schreiben will? Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja. Sind ja auch in vielen Männerromanen Frauen nur Statistinnen. Also es ist irgendwie, muss man sich, glaube ich, entscheiden, ob man aus einer Frauenseele oder aus einer Männerseele schreibt. Und ich arbeite jetzt gerade an einem Text über eine Männerseele und das ist was ganz anderes. Aber in dem Roman war es eigentlich was schade. Es hätte, glaube ich, noch ein, zwei Figuren, hätte man noch was rausholen können, aber das ist dann eigentlich ganz brutal eingespart worden.
Wie wir eben schon im Ausschnitt gemerkt haben, also es gibt so, um nochmal auf die Figur Franziska zurückzukommen, woran sie genau gescheitert ist. Warum ist sie unglücklich in dieser Situation? Warum ist sie in dieser unglücklichen Situation? Sie verdient kein Geld, sie muss sich um das Kind kümmern, gleichzeitig kann sie sich selbst nicht verwirklichen, weil das Kind an ihr hängen bleibt. Gibt es noch, wie konkret kann man das machen? Was ist schiefgelaufen in dem Leben einer jungen und sehr selbstbewussten Frau, dass sie in so eine Situation hineinkommt, wo sie eigentlich ein relativ fremdbestimmtes Leben führt?
Ja, ich habe das versucht in dem Roman an verschiedenen Knotenpunkten des Lebens, die genau zu beleuchten und an denen zu zeigen, wo diese falschen Entscheidungen getroffen werden. Meiner Meinung nach trifft Franziska schon einmal eine falsche Entscheidung, dass sie nach dem Studium nicht zum Arbeiten beginnt, sondern sich für ein Doktoratstudium in Österreich entscheidet, was ein mehrjähriges aufwendiges Verfahren ist und einen noch jahrelang vom Arbeitsmarkt wegholt. Den zweiten Fehler, den sie macht, ist, dass sie während der Ausbildung noch ein Kind bekommt. Das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen kritisch, vor allem bevor sie in den Beruf einsteigt, bevor sie Berufserfahrung sammelt, ist klar, dass das einfach schwieriger wird und das wäre meiner Meinung nach an ihrer Stelle besser gewesen, wenn sie vorher gearbeitet hätte. Das nächste ist meiner Meinung nach der Partner. Die Partnerwahl ist auch so etwas, also wenn man sich so einen Typen anlacht, braucht man sich nicht erwarten, dass man den nachher umformen kann. Also wenn ich sage, ich möchte ein emanzipiertes Leben führen, dann kann ich mir nicht so einen Macho-Tiroler ins Haus holen und erwarten, dass der dann mutiert zu einem 50-50-Menschen. Ja? Also das ist das Nächste. Was dann noch passiert, was ich ganz empörend finde von meiner Protagonistin, ist, dass sie sich dann zu einem zweiten Kind überreden lässt, weil sie dem ersten Kind nicht diese Geschwisterlosigkeit antun will. Ja? Also man merkt, sie lässt sich von außen immer sagen, was sie zu tun hat, obwohl sie eigentlich weiß, sie ist eine geniale Wissenschaftlerin, die ist wahnsinnig klug und war auf einem Forschungsschiff in der Antarktis und hat so ein bisschen etwas von den Sehnsüchten, die ich als Biologin hatte, nämlich dieses totale Forschen, und das hatte ich ja nicht, aber sie hat das. Und sie verspielt das eigentlich alles. Also ich möchte in diesem Roman unbedingt auch diese Eigenverantwortung der Frauen mit hineinnehmen, was natürlich in diesen ganzen Diskussionen, die da so gelaufen sind, überhaupt nicht kommt, weil niemand von den Leuten, die diskutieren, das Buch gelesen haben. Ja? Also das ist ja ganz klar. Diese Knotenpunkte sind meiner Meinung nach in dem Roman bei Franziska, das ist schiefgegangen.
Eine interessante Sache, die Sie jetzt erwähnt haben, ist auch diese Art von Schuldgefühl, die von außen an einen herangetragen wird, nämlich eben, dass man dem Kind keine Geschwisterlosigkeit antun will, dass man das Kind nicht zu früh in die Kita stecken möchte, um einfach die gute Mutter zu sein, die viel Zeit mit ihren Kindern verbringt und so weiter. Das sind sehr, wie soll ich sagen, das sind sehr emotionale Themen, kann ich mir vorstellen. Ich frage mich, wie fallen da die Reaktionen von der Leserin aus? Fühlen die sich angegriffen in ihren Lebensmodellen teilweise durch das, was sie schreiben?
Ich muss ehrlich, ja, also es fühlen sich vor allem, habe ich das Gefühl, ältere Frauen angegriffen teilweise, die dieses Lebensmodell gelebt haben, dass sie nur zu Hause waren bei ihren Kindern. Und ich verstehe das auch. Was ich eben versuche immer zu betonen, ist der Unterschied zwischen einer biologischen und zwischen einer sozialen Elternschaft oder Mutterschaft in dem Fall. Und eben zwischen Mutterschaft und Elternschaft. Ja. Und
wie würden Sie diesen Unterschied beschreiben?
Diese biologische Elternschaft beschränkt sich ja meiner Meinung nach ausschließlich auf die 9 Monate Schwangerschaft und auf die Geburt und auf die Stillperiode. Also ich finde das aus meiner Sicht, ich habe auch ein bisschen eine Außensicht auf die Dinge, weil ich keine biologische Mutter bin, ich habe Adoptivkinder und ich wurde trotzdem, ich bin voll in diese Mutterrolle. Also ich würde, wenn ich mich nicht dagegen wehren könnte, von der Gesellschaft voll in diese Mutterrolle hineingedrängt haben, mit allen Zuständigkeiten, ohne aber jemals einen biologischen, irgendetwas Biologisches dazu beigetragen zu haben. Ja? Also das finde ich, das hat mir auch die Augen geöffnet, wie stark der soziale Druck eigentlich ist und wie von dir erwartet wird, du bist die Mutter, du musst da sein, du musst ihn trösten, du musst ihm das Jausenbrot backen, ja? Du musst im Kindergarten die Kipferl backen. Ja? Also es ist irgendwie, sie hat überhaupt nichts eigentlich mit Mutterschaft zu tun, sondern mit Dienstleistungen. Und die auch jemand anderer machen könnte, also die auch ein Mann machen könnte.
Und wie kommt man aus diesem Dienstleistungsverhältnis raus? Also kann man sich nicht einfach davon ablösen und sagen, okay, ich mache das nicht mehr, das muss jetzt jemand anderes übernehmen?
Ich glaube, man kann dann rauskommen, wenn man sagt, ich mache diese Dienstleistung nicht, ich mache lieber eine bezahlte Leistung. Also ich gehe arbeiten. Das ist meiner Meinung nach schon ein großer Schritt, weil dann einfach das Wichtige vom Unwichtigen getrennt wird und dann sich einfach herausstellt, wie wichtig der dreifarbige Muffin wirklich ist, an dem ich eine Stunde herumpack, oder ob ich nicht lieber in der Stunde was arbeiten könnte, oder wie lange ich wirklich vor dem Kindergarten stehen muss und ratschen muss mit einer anderen Mutter, die nicht berufstätig ist. Ja, also das sind so, man kann einen ganzen Tag damit füllen und es gibt meiner Meinung nach eine Industrie, die nichts anderes tut, als den Frauen einreden, wie sie konsumieren, wie sie vom Arbeitsmarkt fernbleiben und wie man sie beschäftigt. Also das sehe ich jetzt natürlich sehr paranoid als Feministin und Autorin, aber für mich kommt das schon so rüber, wenn man dann arbeitet, wenn man berufstätig ist, merkt man eigentlich, wie viel Zeit man in dieser Zeit der Mutterschaft eigentlich, also wie sich der Zeitbegriff dehnt. Ne?
Es gibt auch jüngere Leserinnen, jüngere Feministinnen, die ihre Kritik an diesen Geschlechterrollen eher als ein bisschen altbacken empfinden, weil die Argumentation lautet, dass es ja schon längst alternative Familienmodelle gibt. Sie existieren schon, man müsste nur den Fokus darauf richten. Was sagen Sie dazu? Ist das alles Quatsch? Ist das alles etwas, was sich in so einem schönen, abgesteckten Milieu abspielt, aber eigentlich mit der Realität der größeren Gesellschaft nichts zu tun hat?
Also ich kenne diese jungen Frauen und ich kenne diese jungen Frauen auch, wenn sie 10 Jahre älter sind und Kinder haben, dann sagen sie das nicht mehr. Also das ist schon so, dass das ist genauso, wie man eine Grippe gehabt haben muss, um zu verstehen, wie eine Grippe funktioniert, oder wie man schwanger gewesen sein muss, um verstehen, wie Schwangerschaft funktioniert. Und genauso muss man meiner Meinung nach in der Situation gewesen sein, dass man von der Gesellschaft in die Pflicht genommen wird, weil vorher erwartet man das nicht. Man wird ja wie ein vollwertiger Mensch behandelt als junge Frau. Das ist ja, man kriegt alles, man kriegt diese ganzen Rechte, man kann diese Ausbildungen machen und jeder sagt ja, geh und mach und hol dir deinen Teil vom Leben. Und wenn man sich dann für die Fortpflanzung entscheidet und wenn man ein Kind bekommt, ist dann niemand da, der diese Arbeit macht für einen. Und es kommt auch von meiner Meinung nach, diese alternativen Modelle sind schön und sind vielleicht exemplarisch, so leuchtende Sterne, aber wir brauchen uns einfach nur die Statistiken anschauen, wer Teilzeit arbeitet, wer was verdient, wer die Entscheidungen trifft, wer die Politik macht, wer das Geld hat, wer die Macht hat. Es ist nicht halbe-halbe. Also wer das behauptet, soll sich die Statistiken anschauen. Ja, da brauche ich nicht diskutieren. Und was ich eben sagen will, ist, es fehlt einfach diese durchsichtige Figur zwischen Mann und Frau, die sich bereit erklärt, diese unbezahlten altruistischen Tätigkeiten zu übernehmen. Überhaupt, weil die Männer einfach in diese, das muss ich auch nochmal sagen, weil das kommt auch immer zu kurz, in diese Ernährerposition von Anfang an hineingedrängt werden. Also die werden in dieses Eck gestellt, also du musst Geld verdienen, du musst die Familie ernähren und diese Pflicht nehmen sie auch schon von klein auf wahr. Sehen sie und lernen das. Also die Männer werden wirtschaftlich in die Pflicht genommen und die Frauen werden biologisch und organisch in die Pflicht genommen.
Mich würde noch interessieren, wie Sie, weil wir gerade eben von diesen jungen Frauen sprachen, wie beurteilen Sie denn den gegenwärtigen Stand des feministischen Diskurses als feministische Autorin? Sie hatten mal gesagt in einem Interview, ich zitiere, in der Frauenbewegung hat sich seit den 70er Jahren nicht sonderlich viel getan.
hat sich natürlich schon was getan, sage ich jetzt, aber an diesen Machtverhältnissen hat sich meiner Meinung nach nicht viel verändert. Was ich eine Katastrophe finde, also wir hatten vor einem halben Jahr eine Umfrage in Österreich, wo sie 900 oder 1000 junge Frauen zwischen 15 oder zwischen 14 und 20 befragt haben und 50% dieser jungen Frauen können sich vorstellen, wollen zu Hause bleiben und auf ihre Kinder schauen und nichts anderes. Ja. Und diese Frauen, finde ich, sind... Also das finde ich deswegen eine Katastrophe, weil wir haben einen Markt, der diese Frauen ausbilden will und die Möglichkeiten sind, bestehen eigentlich. Und diese Frauen sind sich überhaupt nicht bewusst, in was für ein Abhängigkeitsverhältnis sie sich eigentlich da begeben. Und die gehen einfach von diesem Prinzessinnen-Schema aus. Ja. Die glauben echt, da kommt der Typ und den heiraten sie und bleiben sie zusammen und haben überhaupt keine Ahnung von den Konsequenzen dieser Abhängigkeit. Das ist nicht lustig, wenn man keine Ausbildung hat und wenn man dann sitzen gelassen wird oder wenn es einfach nicht klappt. Ich rede jetzt gar nicht von einer Schuldzuweisung, ich rede von einer Scheidungsrate von 50%, die real ist. Ja? Also es ist, dieses Modell hat einfach real ausgedient, ja? Als Familienmodell, und die Ausgangssituation, dass die Frauen sich immer noch in diese Abhängigkeit begeben wollen, das ist jetzt nicht 70er Jahre, das ist 50er Jahre. Und das finde ich halt, also da sage ich dann, da hat der Feminismus insofern versagt, indem er diese Generation einfach, dass die vorgelebt gekriegt haben, wie sich die Mütter abstrudeln zwischen Arbeit und Haushalt. Und das ist im ganzen deutschsprachigen Raum so gewesen. Ja. Das finde ich einfach, das war die beste Lektion für diese jungen Frauen, wie man es nicht macht. Und nicht Mutter zu werden, kommt offensichtlich nicht in Frage, ja, für diese Frauengeneration.
Ja, Sie merken schon, dass es Frau Klemm polarisiert sehr mit ihren Thesen. Dieses Buch ist absolut lesenswert, einfach weil man mit sich selbst auch ein bisschen hadert, vor allem als weibliche Leserin, ob man das jetzt alles so hinnehmen möchte oder nicht. Ich würde gerne, Frau Klemm, unsere Zeit ist fast vorbei, Sie darum bitten, diesen schönen Titel mal zu erklären. Aberland, was ist das denn für ein Land?
Das Aberland ist eine Metapher für eine Eigenschaft, meiner Meinung nach, die Frauen ganz gern haben, ist dieses: Ich würde gern etwas machen, aber. Also ich hätte gern studiert, aber es ist mir nicht ermöglicht worden. Ich habe das Studium abgeschlossen, aber ich gehe jetzt nicht arbeiten. Ich würde gern in der Nacht einfach ein bisschen auf die Piste gehen, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Nachhausegehen. Ich möchte gern reisen, aber ich finde niemanden, der das mit mir macht. Ja? Also das ist schon etwas, finde ich, was unsere Gesellschaft, was uns Frauen sehr... Das ist ein sehr mächtiges Wort, was uns einschränkt. Auch diese ganze Körperlichkeit ist meiner Meinung nach mit ganz viel Aber verbunden. So. Also wir werden von allen Seiten eingekastelt und es gibt nicht dieses, ich gehe hin und nehme mir das jetzt. Das gibt es bei Frauen meiner Meinung nach sehr selten, was Männer stärker haben. Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wenn die Frauen im Aberland wohnen, dann wohnen die Männer im Wennland. Ja.
Vielen Dank. Ohne Wenn und Aber möchte ich mich bedanken für das super interessante Gespräch. Das war Gertraud Klemm. Vielen Dank.
Dankeschön.
Buchmessefunk. Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.